Ich bin mir nicht sicher, ob Sie schon im Urlaub waren, ob Sie die Wanderschuhe geschnürt haben, ob Sie den Flieger bestiegen haben oder all das noch vor sich haben. Aber an diesem Unterwegssein, an diesem Unterwegstext würde ich für diese Urlaubszeit einige Dinge gerne mit Ihnen heute Morgen ablesen wollen. Schalten wir uns mal ein in diesen Text. Obwohl die beiden also vorwärts gehen, hängen die nach hinten fest. Es gibt ja so die Möglichkeit, der Gruppe so hinterher zu trotten. Irgendwann scheint da draußen alles zu verschwinden und man trottet einfach nur noch mit, weil man innerlich völlig blockiert ist. Man nimmt sich ja tatsächlich und buchstäblich immer mit. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Also die waren ganz auf sich fixiert. Die guckten nicht nach rechts oder links, die trotteten einfach vor sich her. Die hatten zufällig mit den anderen Mitreisenden den gleichen Weg, 12 Kilometer lang, die Strecke ist klar. Man muss einfach nur hinterherlaufen und dann reden die und reden und reden über all das, was da passiert ist. Katastrophal, was da passiert ist. Das hat sie vom Hocker gehauen. Das hat ihnen buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Sie haben ihren Herrn verloren, Jesus. Und damit haben sie auch das, was sie so verbunden hat, auch verloren. Die konnten nichts retten. Keine fromme Theorie oder Theologie, gar nichts retten. Alles war den Bach runtergegangen. Und jetzt hatten sie sich noch nicht einmal. Ich stelle mir das so vor, dass die Jünger völlig zersprengt sind. Ein paar gehen hierhin, ein paar dorthin. Unsere beiden, die wir gerade hier heute Morgen auf ihrer Wanderung nach Emmaus beobachten, die haben halt gesagt, wir gehen wieder zurück nach Emmaus. Sie haben Jesus verloren. Und wenn Jünger Jesu ihren Herrn verlieren, dann haben die nichts mehr. Dann halten die nichts mehr fest. Dann hält sie eigentlich nichts mehr. So ist besser formuliert. Und wenn Jünger Jesu ohne Jesus sind, dann verbindet sie auch nichts mehr miteinander. Da kann man noch so deprimiert nebeneinander hertrotten. Aber wenn Jesus nicht die Mitte ist, dann verbindet uns nichts mehr. Das erleben die da gerade. In der Luther-Übersetzung gibt es hier einen kleinen Satz, der dreimal in der Bibel vorkommt. Und sie gingen miteinander. Zweimal kommt dieser Satz im Alten Testament vor, einmal hier in unserem Text, in Lukas 24. Einmal kommt er zum Beispiel bei Abraham und Isaak vor. Abraham und Isaak, zwei Hauptpersonen im Alten Testament, die sind auch unterwegs. Sie gingen miteinander. Sie gingen zu einem Gottesdienst. Sie gingen zu einem Gottesdienst, das war den beiden klar, wo geopfert werden soll. Und unterwegs dämmert sowohl Abraham wie auch Isaak. Das wird eine ganz große Herausforderung, weil kein Opfertier da ist. Und der Stellvertreter stirbt dann für Isaak, der dann im Zuge dieses Miteinandergehens eigentlich als Opfer ausersehen war. Der Stellvertreter stirbt dann für Isaak und Isaak darf leben. Sie sind unterwegs zur Anbetung. Das ist ja die Frage, ob wir unterwegs sind, um Gott anzubeten. Ein markanter Satz: Und sie gingen miteinander. Gibt noch ein anderes Mal diesen Satz, und sie gingen miteinander, auch im Alten Testament, bei Zweien, die eine ganz besondere Erfahrung machen, bei David und Jonathan. Und sie gingen miteinander. Die gingen miteinander, in Freundschaft verbunden. Der eine renommierter, angesehener Prinz Charles der damaligen Zeit, also der Königssohn, und David ein Schafhirte. Irgendwie schließen die Freundschaft miteinander. Und sie gingen miteinander. Und als sie so miteinander gehen, wird beiden klar, nicht der Königssohn, Jonathan, wird König werden, sondern der Hirtensohn, wird König werden. Und sie gingen miteinander. Abraham und Isaak gingen zur Anbetung. Die beiden gehen eins in einem Jahr zum Willen Gottes. Das sind ganz markante Dinge im Alten und im Neuen Testament, was Menschen verbinden kann. Ein Jahr zum Willen Gottes, ein Weg miteinander hin, um Gott anzubeten. In der Vorbereitung ist mir ja auch eure Gemeindevision geschickt worden. Die habe ich sehr aufmerksam gelesen. Und habe mich daran gefreut, weil ich dachte, ah, die Dillenburger, die sind ja vielleicht pfiffig drauf. Die haben gesagt, wir gehen miteinander und dahin gehen wir. Der Auftrag des Evangeliums, die Wegstrecke, die Landkarte ist eigentlich ganz groß. Aber das ist unser Weg, den wir hier miteinander gehen wollen. Ich habe die mehrmals gelesen, weil die muss man ja richtig wiederkäuen, habe ich gedacht. Das ist ja richtig starker Tobak, das ist ja richtig gut, das gibt ja richtig die Richtung vor. Und sie gingen miteinander. Wenn ich der Pastor dieser Gemeinde wäre, wenn ich Musikteammitglied wäre, wenn ich Gemeindeleitungsmitglied wäre, würde ich mir wünschen und würde es auch selber tun, immer mal wieder, zweimal pro Woche, immer mal wieder das zu lesen, zu beten und mir von Gott auch schenken zu lassen, die Bilder sich entwickeln zu lassen, die dieser Text, die diese Landkarte bei mir hervorruft. Sie gingen miteinander. Also wir hatten zweimal und sie gingen miteinander im Alten Testament. Abraham und Isaak gehen zur Anbetung. Jonathan und David gehen eins miteinander im Willen Gottes oder zum Ja, zum Weg Gottes mit ihnen. Und die beiden hier, und sie gingen miteinander, gehen miteinander zu einer sie völlig verändernden Gottesoffenbarung. Das wäre dann das Dritte. Sie gehen zu einer völlig verändernden Gottesoffenbarung und rechnen gar nicht damit. Haben es gar nicht einkalkuliert. Sie gingen miteinander. Aber an denen ist ja zunächst mal abzulesen, wenn man auch geht, nach vorne geht, man nimmt sich immer mit. Überall, wo ich hingehe, bin ich schon da. Mit den gleichen Fragen, die ich da hatte, die habe ich auch dort. Mit den gleichen Irritationen, mit den gleichen Zweifeln, mit dem gleichen Weltbild, mit der gleichen Denke, mit all dem, was mich beschäftigt. Vor allen Dingen aber bin ich mit all dem da, was in meinem Leben noch nicht rund gelaufen ist, was noch nicht versöhnt ist, was noch nicht in Harmonie gebracht worden ist, worüber ich noch keinen Frieden gefunden habe. Wir sind ja in der Urlaubszeit, Schuhe schon geschnürt, Rucksack schon gepackt, da ist einiges drin. Laut Statistik ist die Urlaubszeit eine der konfliktreichsten Zeiten. Dicht gefolgt von anderen Zeiten wie Weihnachten, Ostern oder so, also wo die Familie oder die Betreffenden auf engem Raum zusammen sind, wo man sich nicht mehr ausweichen kann, wo die gewohnte Struktur nicht da ist, da ist all das, was man sonst so im Alltag unter den Teppich gekehrt hat, plötzlich da. Und das entzündet sich dann meistens an Kleinigkeiten. Du hast eine schöne Reise gebucht, Domrep meinetwegen, kommst da an, steigst müde aus dem Flieger, freust dich auf das große Buffet im Hotel, aber die Gruppe aus Salzgitter war schneller. Und verärgert gehst du aufs Zimmer und triffst da die Frau, mit der du schon länger bekannt bist und verheiratet bist. Und auf einmal sind die alten Fragen da. Es hat manchmal ganz unscheinbare Lappalien zum Anlass, dass die Konflikte so hoch poppen. Also man nimmt sich immer selber mit. Das Leben hält immer wieder Urlaubszeiten, Krankheitszeiten, Festzeiten, besondere Lebenssituationen bereit, die uns in Kontakt bringen mit all dem, was unerledigt ist. Man nimmt sich immer mit. Man kann sich selbst nicht weglaufen. Hier, die beiden konnten das auch nicht. Die haben gedacht, sie würden Jerusalem den Rücken kehren. Der ganzen Tragik, der großen Katastrophe, bloß weg. Nein, sie nehmen sich mit. Das ist so. Wir nehmen uns immer wieder mit. Ja, gut, dass dann auch Jesus dabei ist, Gott dabei ist. Dabei ist abzulesen an diesem Text, dass die beiden das zunächst mal überhaupt gar nicht mitkriegen. Das sah ja relativ unspektakulär aus. Wenn man damals miteinander aufbrach, dann traf man sich an markanten Punkten in der Stadt, meinetwegen an irgendeinem Stadttor, und guckte, wer will denn noch nach Emmaus? Weil Reisen war damals als Einzelperson oder als zwei, drei Personen nicht so sicher. Also bildete man Reisegruppen, scherte sich nicht groß umeinander. Man hatte halt den gemeinsamen Weg, das Reiseziel gemeinsam. Dann brach man auf und ging und war sicher in der großen Gruppe. Und so ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass dann plötzlich ein Fremder an der Seite ist. Ist gar nicht so ungewöhnlich. Und dann nahte sich Jesus selbst. Ich muss das nochmal lesen, weil das so markant ist. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Worüber redet ihr so erregt unterwegs? Ganz unauffällig kommt Jesus und tritt an ihre Seite und spricht sie an. Das ist meine feste Überzeugung, dass hier keiner über diese Erde geht, den Gott nicht sieht. Keiner. Ich kenne die wenigsten hier heute Morgen. Aber das eine kann ich sagen, Gott kennt dich. Darf ich das so persönlich sagen? Gott kennt dich. Weiß, was du mitgebracht hast. Weiß, womit du dich abschleppst, weiß, was so froh dein Leben gerade stimmt, weiß genau, wie dir es ums Herz ist. Und ich glaube auch, hier an diesem Text wäre es wie an vielen anderen Stellen in der Bibel auch abzulesen, ich glaube auch, dass Gott immer wieder an die Seite von Menschen treten will und sich bemerkbar machen will und anklopft. Ach, übrigens, anklopft, steht wörtlich in der Bibel. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an, sagt Jesus. Der ist da. Und in all dem, was dein Leben gerade ausmacht, lohnt sich die Frage, kann es sein, dass Gott, dass Jesus Christus gerade an meine Seite getreten ist, durch all das hindurch? Aber die zwei, die waren völlig blind dafür. Hier meine Übersetzung sagt, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Ich habe gedacht, die waren doch so lange mit Jesus unterwegs, so etwa 3 Jahre, das ist ja schon ein Streifen, ne? 3 Jahre mit Jesus unterwegs, die haben den nicht erkannt. Was hat sie denn so dicht sein lassen für Jesus, ihren Herrn? Wir hatten ja eingeleitet so, wir hatten gesagt, wer Jesus nicht hat, der hat auch keine Brüder mehr, der hat alles verloren. Deshalb müsste man doch sagen, ja, dann ist er doch da, dann guck doch hin, was hat sie denn so blind sein lassen? Der Text gibt so ein paar Hinweise dazu. Ein Hinweis ist, dass sie ganz andere Gottesbilder hatten. Die hatten eine ganz andere Vorstellung, wer oder wie Gott zu sein hat. Sie hatten die Vorstellung, er wäre der machtvolle Herr, der politisch, kulturell, religiös mit einem Paukenschlag alles verändern wird. Und da kommt er ganz still, unscheinbare Geburt, heimlich fast, in einem Stall in Bethlehem, lebt erst einmal eine ganze Zeit lang ganz still und beginnt dann auch sehr unscheinbar von Gott, dem Vater, der ihn geschickt hat, als seinen Sohn zu reden und zu predigen. Und es werden mehr Menschen und mehr Menschen, aber der große Paukenschlag ist es nicht. Nein, bis heute übrigens nicht. Ist nicht der große Paukenschlag, der diese Welt erzittern lässt, da lässt Trump mehr Leute zittern. Der große Paukenschlag ist das nicht. Völlig falsche, irrige Annahmen. Er sei der König, der den amtlichen König gerade in Jerusalem vom Thron stoßen würde. Nein, macht er nicht. Aber er ist eine andere Art von König. Völlig falsche Gottesbilder. Nun, das wird jetzt nicht unser Gottesbild sein. Aber ich habe mit Menschen geredet und manchmal schimmert das ja durch. Und dann habe ich mal gefragt, wer ist denn Gott für dich? Ja, wenn ich ehrlich sein soll, sagt mir jemand, ich habe Angst vor Gott. Der guckt immer, ob ich alles richtig mache. Und wenn ich alles richtig mache, dann läuft alles mehr oder weniger planvoll und ohne große Schwierigkeiten. Wenn ich aber was falsch mache, dann holt er den Knüppel raus. Ich habe es mal ganz markant, klingt ein bisschen lächerlich, ganz markant erlebt, dass ein Klient mir sagte, das klingt platt, ich sag's mal wörtlich, das war für mich der Heiland mit der Dachlatte, sagte der. Und dieses Bild aufnehmend, kann man sich vorstellen, was das für ein zerstörerisches Gottesbild ist. Damit kann man eigentlich nicht leben und erst recht kann man damit nicht den wirklichen Gott kennenlernen. Gott ist ganz anders. Also ein ganz anderes und falsches Gottesbild. Und da tritt Jesus an die Seite seiner beiden Jünger und spricht sie an. Wenn Sie Lust haben, lesen Sie das nochmal nach in Lukas 24, Vers 13. Das klingt so ein bisschen süffisant, überheblich, wenn der eine, der uns jetzt auch noch namentlich vorgestellt wird, Kleopas, antwortet, sag mal, bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat? Hast du das verpennt in Jerusalem? Was da alles los war? Und dann setzt Jesus noch eins drauf. Was denn? Und dann bricht es aus ihnen heraus. Boah, die ganzen Erwartungen, die zerbrochenen Hoffnungen, alles kommt auf die Tagesordnung. Alles wird thematisiert und angesprochen. Manchmal gibt es Bibelstellen, das wäre so eine Bibelstelle, wo ich gern den Ton hören würde, weil ihr wisst ja, der Ton macht die Musik. Und ich hätte gerne den Ton zu dem Satz, Luther, o ihr Unverständigen, trägen Herzens. Ist ja ein Unterschied, ob man sagt, du Blödmann, oder ob man sagt, na, du Dummkopf, der Ton macht die Musik. Und dann hat er gesagt, so etwa, habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ich hatte doch mit euch darüber geredet. Und dann passiert etwas, was uns zum Dritten bringt. Jesus kommt an unsere Seite. Am besten ist, man hört auf sein Wort. Am besten, man nimmt, wenn man unterwegs ist auf seinem Lebensweg, auch die Bibel mit. Denn das macht Jesus jetzt genau. Da wird der alttestamentliche Kanon, das ist der erste Teil der Bibel, das sogenannte Alte Testament, angesprochen, wenn es dann heißt, und er begann, ihnen die Schrift auszulegen, was sich auf ihn bezog, bei Mose angefangen, das sind die ersten fünf Bücher, den Heiligen Schriften, und den Propheten, das ist die Dreiteilung des Alten Testamentes. Das heißt, er ging mit denen durch und blieb an bestimmten Stellen hängen und sagte, da ist die Rede von mir. Vielleicht bei Jesaja 53. Das ist ein Prophetenkapitel beim größten Propheten im Alten Testament. Und da steht in Jesaja 53 über den Gottesknecht in Vorausschau auf Jesus, da steht, wir haben uns völlig vertan. Wir haben das völlig falsch eingeschätzt. Wir dachten, er sei von Gott bestraft, hingerichtet, verurteilt. Stimmt nicht. Was da geschieht am Kreuz von Golgatha, wird uns zum Heil. Das, was wir verdient hätten, so Jesaja 53, liegt auf Jesus. Und deshalb können wir frei durchatmen. Habt ihr auch so durchgeatmet gestern Abend, als der Regen kam? Nach der Hitze? Das ist ein Durchatmen. So kann man existenziell durchatmen, wenn man befreit wird. Jesaja 53. Vielleicht hat er da gesagt, wisst ihr, da ist die Rede von mir und von Karfreitag. Das, davon ist die Rede. Vielleicht ist er hängen geblieben bei Psalm 23. Ich bin der gute Hirte, sagt der Psalm. Und sagt Jesus auch von sich. Der Herr ist mein Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und als er über Psalm 23 mit ihnen spricht, da klingelt es bei ihnen. Davon hat er oft geredet. Und davon leben sie und leben wir. Sie halten ihn erst einmal für einen fremden Festbesucher, der mit ihnen jetzt nach dem großen Fest, war ja Ostern in Jerusalem, nach diesem großen Fest mit ihnen weiterziehen will nach Emmaus. Und dann entpuppt sich dieser Reisebegleiter als jemand, den sie sehr gut kennen. Sie haben von all dem geredet, was sie blockiert hat, was sie angesammelt haben an Frust. Und da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen durch die ganzen heiligen Schriften. Durch die ganzen heiligen Schriften. Ich habe das oft selber erlebt und es geht ja nicht um mich hier vorne, das könnten viele genauso hier vorne sagen, dass ein Bibelwort plötzlich lebendig wird. Ich habe bei Hausbesuchen als Pastor das oft registriert, da lag irgendwo eine aufgeschlagene Bibel oder der, den ich besucht habe, schlägt die Bibel auf und am Rand irgendeiner Bibelstelle hat er ein Datum geschrieben. Seit diesem Tag, seit diesem Datum gehört diese Bibelstelle ihm ganz persönlich. Vorher gehörte die allen, aber dann wird die auf einmal lebendig. Da wird die so zusprechend, da wird die so greifbar. Das kann man, ihr merkt, wie ich stottere, ne? Das kann man kaum erklären, dass Gott auf einmal das Wort ergreift und mich anspricht. Als Teenager, so 13, 14, habe ich mal eine religiöse Phase gehabt. Ich habe keinen frommen Hintergrund. Das einzig Fromme in unserem Haushalt, in meinem Elternhaus, war der Eintrag in der Lohnsteuerkarte meines Vaters. Da stand RK für römisch-katholisch. Das war das einzig Fromme. Ich hatte also keine Voraussetzung. Und trotzdem kann ich mich erinnern, ich habe mal als Teenager, so 13, 14 bin ich gewesen, meine religiöse Phase und habe in der Bibel geblättert. Ich verstand gar nichts. Gar nichts. Jahre später, das muss so etwa 4, 5 Jahre später gewesen sein, als ich durch eine Jugendgruppe, die einen Besuch in unserem kleinen Ort bei Bonn machte, zum Glauben kam. Ich war übrigens auf dem Weg zu einer Party mit einem Kasten Bier im Kofferraum. Das ist wirklich wahr. Da halte ich aber an, weil diese Jugendgruppe singt da auf diesem Dorfplatz und mein scharfsinniges Auge hat sofort erkannt, hier singen nicht nur Jungs, hier hältst du mal an. Und da höre ich zum ersten Mal von Jesus Christus. Und innerhalb weniger Tage packt mich das so, dass ich mein Leben Jesus Christus überlasse. Und dann beginnt damit auch das Bibelverständnis. Natürlich, ich hatte das Gefühl, ich war der Einzige in unserem kleinen Nest bei Bonn. Ich hatte das Gefühl, irgendwie muss das was mit der Bibel zu tun haben. Fängst mal an zu lesen. Ja, von wegen, jetzt hätte ich alles verstanden. Ich schlug auf. Habe ich vielleicht mal 3, 4 Sätze verstanden, um was es ging. Aber das nahm dann zu. Und ich merkte, weil Jesus jetzt bei mir ist, öffnet sich da etwas, geht die Tür auf. Die Emmaus-Jünger würden sagen, ja, kennen wir, das ist das Herzbrennen, das kennen wir auch. Das heißt, es beginnt etwas bei mir, dass Gott sich mehr und mehr bemerkbar macht und mich anspricht. Jesus ist der Schlüssel auch zur Bibel. zum Schriftverständnis. Letztes Jahr hatten wir ja das Reformationsjubiläum. Da war ja auch ganz klar, was Christum treibt, hat Luther immer wieder gesagt. Das heißt, man muss die Bibel immer mit den Jesusaugen lesen. Dann versteht man sie richtig. Sonst kann man alles mit ihr machen, aber das ist nicht gut. Am besten versteht man sie, nein, nur versteht man sie, wenn man sie mit den Jesusaugen liest. Und dann liest du, und dann erkennst du, und dann siehst du, das sagt er mir jetzt. Ich weiß, in einer wichtigen Situation, wo ich eine Entscheidung zu treffen hatte, da leuchtete, ich kann das gar nicht anders sagen, da leuchtete aus der Bibellese mal so ein Vers so markant raus, der war wie ausgestanzt. Meine Augen werden dich leiten. Ich habe keine Stimme gehört oder keine Vision gehabt, aber das war, als wäre der Text irgendwie, die Seite war glatt, aber dieser eine Vers war persönlich, plötzlich fett gedruckt. Bom, sprang der da raus und sprach mich tief an. Ich werde dich mit meinen Augen leiten. Und ich weiß noch, ich war Polizeibeamter damals, ich ging zu meiner Mutter und sagte, Mama, ich werde meinen Beruf aufgeben, ich werde Theologie studieren. Ei, da war was los. Von wegen Pension und Beamter und so. Gibt es ja bei Jesus nicht Beamte? Nee, gibt es nicht. Das wusste sie auch. Das war ja jetzt doch wieder etwas religiös zu Hause angesiedelt. Das wusste sie schon, dass es bei Gott keine Beamte gibt. Aber mir war klar, das ist mein Weg, den ich gehen werde. Und den bin ich dann auch gegangen. Und so haben andere das erlebt, in einer Krankheitssituation, dass Bibelworte plötzlich, man hat sie immer gelesen, plötzlich werden die lebendig, die kommen einem so entgegen, die berühren das eigene Herz. In Trauersituationen, ihr wisst, wovon ich rede, kommen die einem entgegen und wir spüren, davon leben wir. Eine markante Erfahrung für mich letztes Jahr war die tiefe existenzielle Gewissheit, was du all die Jahre gepredigt hast, stimmt. Du erlebst es jetzt, kannst dich darauf verlassen. Und das kann ja nicht nur ich erleben, das erleben Menschen, die krank sind, das erleben Menschen, die verzweifelt sind, das erleben Menschen, die eine Frage haben, wie es für sie weitergeht, das erleben Menschen, die einsam sind, die erleben, dass Gott, der über dieser Welt steht, sie ganz persönlich anspricht und das Bibelwort im Gottesdienst, im Hauskreis, in der persönlichen Meditation und Stille für sie lebendig macht. Und dann passiert etwas mit ihrem Herzen, das in vielen, vielen Sätzen in der Bibel immer wieder angesprochen wird. Paulus kann es sogar als Wunsch ausdrücken, kann sagen, der Friede Gottes, der höher ist als alles in dieser Welt, der berühre, erfülle, regiere eure Herzen. Und die Emmaus-Jünger, wie gesagt, die hätten gesagt, Herzbrennen kenne ich. Das hätten die gesagt. Ja, wenn ihr jetzt noch aufbrecht, wenn Sie noch aufbrechen in Ihren Urlaub, mit Rucksack oder ohne oder mit dem Flieger, rechnen Sie damit, Sie nehmen sich selber mit. Ist so. Aber Gott ist auch da und tritt an Ihre Seite und will Sie und will dich ansprechen. Und am besten, man sorgt immer wieder in diesen Lebenssituationen für Augenblicke, wo Gott das Wort ergreifen kann. Am besten ist das zum Beispiel mit der Bibel. Kann man überall mitnehmen. Habe ich übrigens auf den E5 mitgenommen. Damit schließe ich jetzt. Habe ich mitgenommen, ganz kleine Ausgabe. Und ich dachte, wenn wir jetzt schon hier in der Natur sind, dann lese ich Psalm 104, das ist ein Schöpfungspsalm. Nun gibt es bei so einer Hüttenwanderung keine Einzelzimmer. Und 12, 13 waren mit mir in diesem Nachtlager. Ich richte mich auf, schlage heimlich auf, Psalm 104. Plötzlich eine Stimme aus dem Beck: Lies laut! Ich war etwas irritiert, aber dann habe ich das gemacht. Und dann wurde es still. Das Schnarchen hörte auf, das Atmen wurde etwas geregelter und man spürte so ein Stück weit Aufmerksamkeit. Gott spricht zu dir, zu mir, auch in dieser Urlaubszeit. Und darf ich so persönlich schließen, egal wo du unterwegs bist. Gott ist schon da, hält dich mit all dem aus, was du an Fragen hast und spricht zu dir. Ich bete mit uns und wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, ganz herzlichen Dank dafür, dass du auch in diesem Raum bist. Du weißt, was wir mitbringen an Fragen, an Irritationen, an all dem, was uns umtreibt. Mit all dem sind wir bei dir willkommen und angenommen. Du sprichst uns an in unser ganz persönliches Leben hinein. Nimm du uns an deine gute Hand für diesen Sonntag, für die ganze neue Woche, für unser Leben. Amen.